D-Radio Wissen. Online-Talk.
Wir haben heute ein Porträtgespräch im Programm und der Gast ist Jochen Wigner, Chefredakteur von Zeit Online. Jochen Wigner, als Chefredakteur sind Sie auch so eine Art Cheftrainer, um mal in diesem Bild zu bleiben von dieser Mannschaft. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Journalisten dieser Welt wären auf einer Transferliste und man könnte sie kaufen gehen. Und sie haben genug Kohle auch von ihrem Herausgeber. Jetzt könnten sie losziehen und da so ein, zwei Spitzenleute kaufen, damit sie endlich die Champions League gewinnen. Wer kommt da in Frage? Glenn Greenwald vom Guardian oder Sam Rogers von Twitter oder Nick Bilton von New York Times oder gleich lieber Jonah Poetti von BuzzFeed?
Nee, ich hätte jemanden im Kopf, ich sage jetzt den Namen aber nicht, sonst geht der Marktpreis weiter hoch. Was mich gerade interessiert, wir haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr gute Journalisten. Mich interessiert ein besonderes Talent, das es fast nicht gibt. Das ist eher in diesem Datenvisualisierungsbereich. Da gibt es Leute, die sind unbezahlbar für uns, die arbeiten sozusagen für die Ehre dann doch manchmal für uns. Also Menschen, die sowohl Informationen sehr schön visualisieren können, sehr intelligent das können, aber auch programmieren können, um sozusagen das dann direkt umzusetzen. Das ist eine Kunstform, die sich langsam verbreitet. Solche Leute sind wahnsinnig kostbar. Also es entstehen jetzt langsam, es gibt so ein paar Studiengänge, wo die jetzt rauskommen, aber es entstehen erst langsam so Inseln, wo die ausgebildet werden. Im Moment ist dieser Markt sehr heiß.
Jetzt gibt es ja tausend Leute, die behaupten, naja, das ist so prototypisch für die Zukunft des Berufsbildjournalisten. Leute müssen programmieren können, müssen Daten verstehen, Datensätze visualisieren können und obendrein auch noch redaktionell denken. Ist das nicht ein totaler Hype? Ist das nicht in Wahrheit irgendwie so eine Blendgranate nach dem Motto, das ist Innovation? Oder glauben Sie tatsächlich, dass das so...
Ich bin eigentlich immer so ein bisschen Hype-averse. In dem Fall sehe ich einfach, wie kostbar es ist, wenn es die dann gibt, was die dann können. Es ist halt ein Unterschied, ob jemand in seinem Kopf eine Idee hat und die in allen Details umsetzen kann. Oder ob man gleich ein Team von 3-4 Leuten braucht, um das zu tun. Das ist eine reine Frage, eine ganz pragmatische Frage eigentlich. Ich sehe da einen großen Bedarf. Das hat jetzt auch wenig mit Theorie zu tun.
Ist das so eine Entwicklung, die man nicht nur beim Thema Datenjournalismus sieht, sondern vielleicht auch in anderen Berufszweigen des Journalismus, dass die Leute viel mehr Kompetenzen haben müssen. Also der berühmte VJ beim Fernsehen, das ist ja ein Redakteur, der muss das Licht auch noch einigermaßen verstehen, der muss das Bild mal am besten auch noch schneiden. Sind das so Entwicklungen, die wir überall beobachten? Und woher kommen die denn eigentlich, wenn wir sie überall beobachten? Ist das so ökonomischer Druck auf dieses Berufsbildjournalist oder ist es wirklich so eine Weiterentwicklung einfach nur?
Also bei Zeit Online ist der ökonomische Druck vielleicht nicht ganz so groß wie bei anderen Häusern. Es hat aber ganz pragmatische Gründe. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben vor einigen Wochen zur Tour de France ein sehr großes Erzählstück online gestellt mit mehreren Teilen, wo wir Randfiguren der Tour de France eher begleitet haben. Also den Wirt, den Hotelier, der auf der Alpe d'Huez ein Hotel betreibt. Und das ist eigentlich das ganze Jahr leer. Und einmal im Jahr kommen 1 Million Leute auf diesen Hügel. Oder der Investmentbanker, der die Tour de France als Laie vor dem Feld fährt, also der jede Etappe sozusagen morgens um 5 beginnt, um vor dem Feld diese Etappe zu fahren. Solche Verrückten hat jetzt nichts mit klassischer Sportberichterstattung zu tun, aber die Leute, die da vor Ort sind, um diese Geschichten zu erzählen, die haben dann schon auch mal eine Videokamera dabei und die haben dann schon auch mal ein Band dabei, also einen Rekorder dabei. Um nicht nur Text mitzubringen und fotografieren auch mal. Wäre für uns tatsächlich unbezahlbar, jetzt ein Team von 6 Leuten dahin zu schicken. Am Schluss haben da zwar 25 Leute dran gearbeitet, aber der Reporter hat dann durchaus auch mal mehr Aufgaben als nur die eine. Das ist jetzt nicht so, dass die deswegen schon perfekte Videojournalisten wären. Die Kollegen, die schreiben hauptsächlich und recherchieren hauptsächlich. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir uns wahnsinnig gefreut haben, dass sie zufälligerweise auch mal ein Video mitbringen können. Das ist das eine. Und das andere ist, auch wenn man das nicht täte, ist es sehr viel komplizierter geworden, Geschichten zu erzählen, einfach weil man erheblich mehr Möglichkeiten hat. Also als Autor hat man schon auch immer im Kopf, verdammt, da könnte ich jetzt aber auch eine Grafik gerne haben und diese Grafik, die könnte sich auch ein bisschen bewegen und könnte das und jenes noch tun oder hier würde doch ein Video passen oder hier ein animiertes GIF. Und wenn man diese Möglichkeit nicht kennt oder nicht weiß, wo deren Randbedingungen sind, dann kann man seine Geschichte nicht so erzählen, wie es das Medium eigentlich erfordert. Das heißt, na klar, gibt es andere neue Qualifikationen, die jeder Journalist mitbringen muss.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Tour de France-Geschichte. Man hat ja jetzt beobachtet in den letzten Monaten, Jahren fast schon, dass dieses multimediale Geschichten erzählen, dieses Cross-Media Storytelling, dass das große Nachfrage bekommt, dass darüber viel gesprochen wird, diese berühmte Snowfall-Story vom New York Times. Warum machen Sie sowas, Beispiel Tour de France? Ist das etwas, wo Sie sagen, wir probieren mal was aus und gucken sozusagen, wie interdisziplinär können wir tatsächlich operieren? Ist das ein Pilotversuch? Sind das prototypische Stories für später? Wird das immer so sein? Oder ist das sowas, was man auch ganz gerne so ein bisschen abschätzig Feiertagslayout nennt? Das machen wir mal, damit wir am Sonntag online so tun, als wären wir eine Wochenzeitung.
Für uns war das ein Test. Also wir haben das zum ersten Mal so opulent gemacht und auch mit einer gewissen Technik gemacht, die wir so noch nicht an Bord hatten. Deswegen war das jetzt besonders aufwendig. Eigentlich ist die Idee, dass wir so in einem halben Jahr vielleicht das als Standardgeschichte erzählen können. Also man muss sich vorstellen, da saßen mehrere Entwickler mehrere Tage und haben handgeklöppeltes HTML geschrieben. Das ist eigentlich unüblich, das geht alles automatisch normalerweise, aber die Anforderungen an diese Erzählform waren ebenso. Und wir sind jetzt gerade dabei, also in diesen Tagen fangen wir an damit, solche Erzählformen auch in unser ganz normales Redaktionssystem zu integrieren. Und für uns war das tatsächlich ein Lernprozess. Können wir das auf dem Niveau, das wir uns da vorgestellt haben? Und wenn ja, wie können wir das sozusagen automatisieren? Also wie können wir sowas wie, nennen wir es mal, digitalen Magazinjournalismus, wie können wir den so weit automatisieren, dass wir uns tatsächlich nur noch mit den Inhalten beschäftigen und nicht mit der Form drumherum?
Wir reden nachher nochmal ganz ausführlich über Journalismus, Herausforderungen, Entwicklungsstrecken, aber ich bleibe jetzt einfach mal eisenhart in meinem Fußballbild, obwohl Sie sagen, Sie haben kein Interesse an Fußball oder kaum. Transfermarkt nochmal von vorne. Wir drehen die Rollen mal um. Sie sind jetzt auf dem Transfermarkt und Sie könnten sich einen Verein aussuchen, zu dem Sie wechseln. Jetzt weiß man von Fußballern, die spielen gerne mal bei Bayern oder bei Real oder Barcelona, weil das die Mannschaften sind, die im Rampenlicht stehen. Wie ist das so für jemanden wie Sie? Sie waren jetzt bei Focus Online, Chefredakteur, haben diverse Projekte aus der Taufe gehoben, sind jetzt bei Zeit Online, eine der führenden Newsmarken hier im deutschsprachigen Raum. Was reizt Sie? New York Times? Guardian? Oder sagen Sie, wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, dann würde mich so ein Ding wie Twitter interessieren oder vielleicht tatsächlich BuzzFeed oder Reddit oder so? Oder wenn Ihnen jetzt Mark Zuckerberg morgen die Federführung gibt für die europäische Facebook-Zeitung, hätten Sie da Bock drauf?
Nö. Es ist langweilig, aber ich habe ja gerade erst angefangen. Ich bin jetzt quasi ein knappes halbes Jahr dabei. Und es gab natürlich gute Gründe, warum ich das gemacht habe und bin sehr glücklich, erstmal da zu sein, wo ich bin. Ob das in 10 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Aber die naheliegende Antwort ist die richtige. Ich würde mich sozusagen im Moment auf meinen Job bewerben, weil ich auch sehe, welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Die sind schon ein bisschen besonders, zum Beispiel in Zentraleuropa. Zeit und Zeit Online geht's ganz gut. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung, wo es um die Zukunft der Bezahlmodelle von Medien ging zum Beispiel.
Das ist ein überraschendes Thema.
Ja, ne? Ganz originell. Und wir sind immer diejenigen, die da sitzen und nicht so richtig jammern wollen, weil uns geht es ganz gut. Also das Online-Medium zum Beispiel, da werden die Erlöse dieses Jahr wahrscheinlich weit über 50% gegen Vorjahr wachsen. Das sind Zahlen, die andere nicht haben im Moment.
Schwarze Zahlen bei Zeit Online?
Nee, haben wir nicht, weil wir jedes Jahr ordentlich investieren. Also ich habe jetzt gerade eine ungenannte Zahl von Kollegen einstellen dürfen, werden hoffentlich nächstes Jahr nochmal ein bisschen Leute einstellen. Wir werden in die Technik investieren und so weiter. Der Online-Markt wächst ja noch, das heißt, der ist ein Investitionsfall. Ich glaube, wenn wir die Luft anhalten, wären wir schwarz. Tun wir aber nicht, sondern wir investieren weiter. Print geht es auch sehr gut, das ist noch ungewöhnlicher. Normalerweise ist das Gejammer bei Printmedien, gerade bei Tageszeitungen derzeit groß, auch zu Recht. Die Erlöse sinken. Bei der Zeit ist das nicht so. Das heißt, ich bewege mich in einem extrem luxuriösen Umfeld. So ein Umfeld gibt es nicht so oft, gerade in dem Segment des Journalismus, in dem wir uns da bewegen. Wenn ich jetzt Landliebe, Landlust machen würde, wäre das wahrscheinlich auch toll. Interessiert mich jetzt journalistisch nicht so. Und dann gibt es nicht so viele Medien, bei denen man sein möchte und sozusagen so ein bisschen an der Zukunft mitarbeiten möchte.
New York Times? Seien Sie ehrlich.
Also wenn ich mir was wenn man mich zwingen würde, ins Ausland zu gehen.
Tun wir mal so.
Fände ich die New York Times tatsächlich sehr naheliegend, aber finde ich tatsächlich interessant.
Oder die Pravda?
Nee, Gazeta in Polen ist, glaube ich, ganz spannend, was das Digitale betrifft. Nee, ich, New York Times ist tatsächlich wahrscheinlich der Ort, an dem man am meisten über das Digitale lernen kann. Die investieren auch wirklich so wie ich das sehen kann, am radikalsten in digitale Modelle, probieren sehr viel aus, finde ich toll.
Aber sowas wie BuzzFeed oder Reddit, was ja irgendwie das Thema Relevanz nochmal ganz neu erfindet und was ja wirklich einen Themenmix vornimmt, den wir alle, die wir aus diesen klassischen Medien kommen, bis zum gewissen Grad erschütternd finden. Reizt dir das, so ein Ding hier für Deutschland aufziehen oder für den deutschsprachigen Raum?
Nein.
Keine Chance?
Nee. Ich bin zu alt, ich bin 43 Jahre alt geworden. Gott. Und zum ersten Mal habe ich so das Gefühl, ich muss die nächsten 24 Wendungen nicht unbedingt persönlich noch mitmachen. Okay. Ich freue mich, dass es die Art von Journalismus, die wir da betreiben, noch gibt. Ich glaube auch, die wird es noch eine Weile geben. An allen neuen Formen beteilige ich mich auch gerne als Rezipient, aber nicht unbedingt als Produzent.
Das war ein ausgezeichnetes Schlusswort. Wir geben ab an die Musik die nächsten 40 Minuten. Wir bleiben mal im Bild vom Fußball und stapazieren das jetzt endgültig über, um sie auf die Gefallen sie ein bisschen zu nerven. Also, Fußball, PSG, Paris gehört den Scheichs, Manchester United den Amis, stellt sie London diesem russischen Oligarchen und die Washington Post gehört dem Amazon-Erfinder Jeff Bezos. Wann wird ein Zeit online verkauft? Oder welche große Marke wird verkauft? Ich frage mal vorsichtiger. Welche große Marke wird hier in Deutschland demnächst verkauft? Jetzt haben wir schon die Morgenpost und so vertickt hier der Springer Verlag. Geht irgendeine dieser großen Marken demnächst in andere Hände über?
Das ist ja ein besonderer Deal, den Sie da nennen. Also es ist ja nicht einfach, normalerweise finden solche Deals ja zwischen Verlagshäusern statt. Das ist ja deswegen ganz besonders, weil man die Verantwortung jemandem überträgt, der nicht aus diesem Geschäft kommt. Und so ein Deal kann ich mir jetzt mit meinem beschränkten Vorstellungsvermögen im Moment nicht vorstellen. Das ist schon eine besonders verrückte Konstellation. Ich glaube nicht, dass in Deutschland so eine Art von Deal stattfindet, dass ständig zurzeit Medien den Besitzer wechseln und auch viele gerne noch mehr da machen würden. Das glaube ich wohl. Da fielen mir schon ein paar ein, die ich jetzt lieber nicht nenne. Aber es gibt Kandidaten, glaube ich, die auf dem Markt sind und wo man auch verhandelt. Aber sowas, dazu fehlt, also wer könnte das machen? Die SAP-Gründer könnten das machen. Ja? Die haben andere Interessen, die haben sich für andere Dinge entschieden. Auch Bezos hat viele andere Interessen. Das ist schon eine besondere Konstellation. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht.
Ist diese Konstellation Washington Post Amazon so besonders oder ist die amerikanische Situation im Gesamtmarkt dort anders als hier?
Es gibt einfach größere Digitalunternehmer, die sozusagen das Spielgeld haben, aber auch die Intelligenz haben, den Blick über das eigene Geschäft hinaus haben, um sich mit sowas beschäftigen zu wollen.
Warum kauft denn das Ding jetzt? Der Bezos, was denken Sie, was will er damit machen?
Ich habe den nicht gefragt. Ganz sicher ist es nicht etwas, wo er sich Riesenrenditen erhofft, sondern ich sehe das bei dem finanziellen Vermögen tatsächlich eher als was man in den USA sehr viel stärker findet als bei uns, ist, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und insofern ist es natürlich auch wieder eine perfekte Ehe, wenn man jemanden hat, der sozusagen einfach aus einem gewissen Grundaltruismus heraus das macht. Der macht jetzt halt keine Stiftung wie Bill Gates, sondern er engagiert sich vielleicht in diesem Bereich. Und das ist einerseits ein bisschen traurig für Journalisten, weil wir werden zu so einer Art, wir wechseln in einen Bereich, in dem wir auf Altruismus angewiesen sind. Gott sei Dank ist es bei uns noch nicht so. Andererseits ist es natürlich interessant, weil bestenfalls bringt der Mann neue Ideen mit.
Aber Sie glauben nicht, dass es quasi eine unmittelbares wirtschaftliches Interesse bei Bezos gibt, zu sagen, ich habe hier Amazon, ich habe hier weltweite gigantische Vertriebsstrukturen, jetzt packe ich da die News irgendwie noch rein und baue da so ein News-Monopol auf, wie das beim Versand, ist jetzt kein Monopol, aber schon geht schon fast in die Richtung.
Doch, natürlich gibt es eine Überschneidung mit dem, was Amazon macht, die ganz interessant ist. Also was
Kindle und so.
Amazon geht ja immer stärker in den publizierenden Bereich. Ja, sie versuchen sozusagen eigene Autoren groß zu machen, an den Verlagen vorbei. Sie versuchen Plattformen zu etablieren, die printige Inhalte, nenne ich das mal, vertreiben, auf digitalem Weg. Da sind sie ja sehr erfolgreich. Und natürlich ist es logisch, sich einen Verlag anzulachen. Andererseits ist es völlig unlogisch, weil wofür Amazon steht, ist ja im Grunde die Demokratisierung dieses Prozesses und Medien sind genau, also Verlage sind ja genau das Gegenteil. Also Verlage sind ja sozusagen geschlossene Burgen und Amazon geht auf dem Buchmarkt einen anderen Weg. Sie versuchen Autoren ohne Mittelsmänner, ohne Verlage dazwischen zu publizieren, was ja auch zum Teil sehr erfolgreich gelingt. Insofern sind sie da an so einer komplizierten Schnittstelle. Aber wenn jemand neue digitale Vertriebswege erfinden kann, dann sicher Bezos.
Okay, wir sprechen, wie schon angekündigt, gleich nochmal ausführlicher über das Thema Journalismus, gerade im Blick auf Ihre Tätigkeit, die Sie seit März jetzt, glaube ich, ne, haben bei Zeit Online.
Als Chefredakteur. Mitte März, ja.
Mitte März 2013 als Chefredakteur von Zeit Online haben. Wir verlassen auch das Thema Fußball und kommen zum Minigolf. Wenn man Ihre Seite liest auf Zeit Online, dann gibt es da so diverse Sachen über Sie, was Sie so gemacht haben, dass Ihr Lieblingsfilm oder einer der Filme, den Sie schätzen, No Country for Old Men ist. Musik, da schätzen Sie Trente Möller, oder wie nennt man das?
Trente Möller.
Trente Möller kenne ich gar nicht. Und in der Kunst finden Sie Jonas Bendixen gut. Und als Hobby haben Sie eben nicht Minigolf oder Tennis wie normale Menschen, sondern Wohnen. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, wie das eigentlich geht. Wie hat man Wohnen als Hobby? Haben Sie so 15 Wohnungen bundesweit oder wechseln Sie alle 4 Wochen die Wohnung oder wie geht das?
Nee, also das ist ein Zitat, glaube ich, von Gerhard Polt, der hat es mal gesagt. Ah, okay. Und ich fand es toll, weil es trifft genau auf mich zu. Ich habe kein Hobby in dem Sinne, etwas, das mich am Wochenende in die Wälder treibt oder sonst wohin auf den Fußballplatz. Ich sitze wahnsinnig gerne auf einem Sofa, gucke in die Luft und oder lese was und habe meine Ruhe. Also ich brauche eher dieses tatsächlich Wohnen, um sozusagen nah mit meinem Gehirn synchron zu bleiben. Und
das ist ja schwer genug.
Ich bin wahnsinnig gern zu Hause. Ja. Also ich bin jetzt kein Stummhocker, aber ich bin gerne, für mich ist Qualitätszeit oft damit verbunden, nichts zu machen und stöhnend auf dem Sofa zu liegen und mich von links nach rechts zu wälzen und irgendwas zu lesen oder irgendwie was anzugucken oder Musik zu hören oder so.
Was lesen Sie denn so? Bücher oder E-Books oder Zeitungen oder E-Paper von anderen Zeitungen? Oder was?
Alles, so? Ja. Also der Trend geht zum digitalen Buch. Das hatte ich nicht erwartet, aber es ist mittlerweile so. Also ich lese relativ viel auf allen möglichen Geräten. Das ist auch, also da ist Amazon übrigens großartig. Ich habe überall diese Kindle-App drauf, auch auf dem iPhone, auf dem iPad, auf den iPads. Und ich habe noch so ein Paperwhite-Kindle. Und sogar auf dem Rechner nochmal so ein Ding installiert von Amazon und lese. Das Tolle ist, man kann halt, egal ob man jetzt kopfüber im Urlaub vom Olivenbaum hängt oder sonst was macht, man kann lesen. Also im letzten Urlaub war es so, dass die Kinder alle Geräte gekapert hatten und dann blieb nur mein iPhone übrig. Da habe ich halt die verdammten Romane auf dem iPhone zu Ende gelesen. Ging auch, sogar sehr gut. Und das ist anders als früher, also diese Entkörperlichung von Literatur, an die habe ich eigentlich nicht vollständig geglaubt, das funktioniert aber gut. Und es ist ähnlich wie mit allen anderen Mediengattungen beim Lesen von Büchern. Das Tolle ist halt, jetzt sind fast alle wesentlichen Werke einfach digital da. Das heißt, ich kann tatsächlich am Gardasee liegen und mir fällt ein, ach, das wollte ich doch noch lesen und dann habe ich es halt in 2 Minuten. Das ist toll.
Was lesen Sie dann so? Lesen Sie dann so Marcel Proust, Die Suche nach der verlorenen Zeit oder Denis Diderot oder irgendwie noch tiefer in die Vergangenheit oder sowas wie Kill Decision so aus den letzten Jahren?
Ach, es gibt so ein paar Muster vielleicht. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für, das ist jetzt aber sehr speziell für, ich sammle so Bücher, Ein Mensch ist allein auf der Welt. Ja, und also es gibt ja so.
Ist das eine Gattung, oder?
Nee, das ist keine Gattung. Das ist ein sehr spezielles Interesse. Ja, es gibt aber, ich glaube, so ein halbes bis ein Dutzend Romane, die sich im engeren oder weiteren Sinne damit beschäftigen.
Ach so,
dass die Menschheit
die Wand
ist weg, ist, aber ja, einer ist
okay.
Noch da.
Ah, ja, okay. Ja.
Mich fasziniert das total. Es gibt von Rosendorfer ein Buch, ich glaube, Anton wacht morgens auf und ist allein auf der Welt, aber alles ist noch da. Okay. Das gibt es inzwischen öfter und in allen möglichen Varianten. Ich lese das wahnsinnig gern. Oder so Endzeitgeschichten.
Das ist Saramago, der mit dem einen, der noch sehen kann unter den Blinden. Wie heißt denn der nochmal? Habe ich jetzt auch nicht präsent. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Story. Alle sind blind, nur einer kann auch sehen. Es ist jetzt nicht alle weg, aber alle blind. Naja. Ja. Gibt auch so Sci-Fi-Filme in die Richtung natürlich auch ein paar, ne?
Und so Endzeit-Dinge, The Last Policeman habe ich jetzt gerade, das ist so eine noch geschriebene Trilogie, wo ist der zweite Band gerade erschienen, da bin ich gerade dabei, solche Dinge. Es ist auch wieder ein Szenario, ist ein Meteorit stürzt auf die Erde in 6 Monaten, wie man errechnet hat und die Menschheit hat also noch 6 Monate Zeit zu existieren. Was passiert mit der Gesellschaft? Ja. Erzählt wird das aus der Sicht eines Polizisten, im Grunde der Einzige, der noch Polizeiarbeit macht, alle anderen lassen sich so ein bisschen hängen, weil es ja eh bald vorbei und muss man diesen Mord noch wirklich jetzt noch aufklären. Das finde ich toll, also Menschen in Sondersituationen.
Last Policeman, wir kleben den Link dazu, hoffentlich auf die Online-Seite, wenn wir den finden. Kinder haben Sie, ne? Mehrere?
2.
Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
10 und 8.
Sind das für Sie irgendwie Referenzpunkte, wenn Sie so die Entwicklung der Publizistik angucken? Was
ja,
deren Praxis ist, wie
absolut.
Sie das machen?
Ja.
Was heißt das?
Ich gucke denen dabei zu, wie sie mit Medien umgehen natürlich. Also von denen lerne ich, glaube ich, am meisten über, oder glaube das, weil letztlich weiß ich es ja nicht, aber glaube ich am meisten über die Zukunft der Medien zu lernen. Ja, und das beruhigt mich einerseits, andererseits irritiert es mich zum Teil auch. Ja? Also dieses Grundgefühl meiner Kinder, die nie ohne Internet waren, das kann ich, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Also so, und interessanterweise, wir hatten neulich so eine Situation, dadurch, dass wir zu viele kindelartige Dinge rumliegen haben, das ist denen völlig zuwider. Also ich habe meinen Sohn jetzt zum ersten Mal dazu gekriegt, muss man fast sagen, auf einem iPad seine geliebten Bücher weiterzulesen, weil ihm das irgendwie fremd war. Also er hat genau im Grunde, also die Kinder kennen Bücher und lesen Bücher, ganz viele davon, und die wollten das, die machen alles auf dem Tablet, aber das wollten sie auf keinen Fall da machen, sondern das war ganz verbunden mit einer gewissen Haptik offensichtlich. Und dann gab es aber so eine Verknappungssituation, die Buchläden hatten zu, und es gibt ja diese ganzen Serien mit Katzen und Hunden und Eisbären und ich weiß nicht, Seeker und was ist alles, was er da liest. Und dann war plötzlich, weiß ich nicht, Band 5 ausgelesen, Band 6 nicht verfügbar, und dann habe ich ihn zum ersten Mal dabei beobachtet, wie er so, ja, könnten wir das jetzt nicht mal runterladen.
Ja. Ja. Ansonsten kommt das in deren natürlich kultureller Praxis ständig vor.
Ständig, ja.
iPad und so zum Spielen, Fernsehen gucken, Filme gucken und so.
Ja. Große Debatte war auch, also mir wurde das dann, wie das so, sich gehört als Erziehungsberechtigten, irgendwann zu passiv, also gerade was das Spielen betrifft. Und ich habe dann immer so versucht, einen kleinen Keim zu sehen und erzählt, wie das bei mir damals war, dass wir, so unsere kleine Revolution war ja, wir konnten das Zeug programmieren, konnten selber Spiele schreiben. Und irgendwann kam er dann, meinte, ob wir nicht mal programmieren und so. Da war, glaube ich, 9. Und finden Sie mal eine Programmiersprache, die so einfach ist, wie das Zeug früher war. Früher war das so Basic oder so ganz einfache Befehle. Das will ja heute keiner mehr ernsthaft benutzen. Ich habe dann endlich was gefunden. Es gibt vom MIT eine Programmiersprache, die heißt Scratch und richtet sich ganz gezielt an Kinder. Und das Tolle daran ist, dass es aber also sozusagen eine objektorientierte, nach neuestem Stand der Technik konstruierte Programmiersprache ist. Fantastisch. Und damit bauen wir jetzt
Spiele. Heißt Scratch vom MIT. Schreiben wir auch auf die Seite. Ist ein hochinteressanter Tipp. Sie sind ja diplomierter Physiker. Das weiß vielleicht gar nicht jeder. Man denkt ja, so ist jemand bei einer Zeitung oder bei einem Newsportal Chefredakteur, der ist Journalist. Nee, Sie haben auch was Richtiges gelernt. Sie sind diplomierter Physiker, haben sogar über das Nicht-Lineare sonst was vom Gehirn irgendwie Ihre Arbeit gemacht.
Genau, Diplom habe ich gemacht über die nicht-lineare Dynamik des menschlichen Gehirns. Das ist vielleicht die Kürze, also über, nicht so vornehm ausgedrückt, Chaostheorie des Gehirns so ein bisschen.
Okay.
Das war auch mit ernsthafter Forschung verbunden. Das war an einer Klinik, wo Hirnpatienten, in dem Fall Epilepsiepatienten, operiert wurden. Und wir haben die Daten aus diesen Gehirnen benutzt, um etwas über das Gehirn zu lernen und wie das funktioniert. Und für Physiker total spannend, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, war aber sozusagen ein bisschen Grundlagenforschung.
Eher so analytisch oder auch mit Visualisierung schon und sowas? Weil das ist ja eigentlich ganz spannend, gerade bei Epileptikern, Visualisierung dieser Datenströme oder Reizströme vorzunehmen.
Wenn man da,
die Abweichung mal zu sehen.
Also es ging konkret darum, epileptische Anfälle vorherzusagen. Das war in Bonn. Und wo es eben eine sehr große Klinik für Epilepsiechirurgie gibt. Und es gibt natürlich eine gewisse Auswahl von Patienten, die nicht operabel ist. Also wo man einfach, es gibt oft so einen Herd, den man, wenn in den schweren Fällen, wenn man das medikamentös nicht mehr in den Griff bekommt, den man quasi herausschneiden kann. Das ist so ein Narbengewebe oft und das geht dann. Und dann gibt es aber auch Menschen, wo das nicht geht, und da ist es sehr hilfreich in manchen Fällen, wenn man ein bisschen vorhersehen kann, wenn der Anfall kommt, weil man sich dann irgendwo hinsetzen kann oder sonst nicht unbedingt Auto fährt oder so. Und die Idee war eben, dass man das vorhersagen kann, und dann kam die Physik ins Spiel, weil man diese Signale messen kann, die das Gehirn so aussendet und interpretieren kann und tatsächlich sich ein Bild davon machen kann, in dem Fall ein sehr hochdimensionales, kompliziertes Bild, aber das Bild wird dann immer einfacher, je näher der Anfall kommt, das war das, was man merkt. Und die Frage ist, ob man sozusagen, bevor der Mensch das selbst merkt, schon sehen kann mit physikalischen Methoden, ob das Gehirn gerade in einen sehr einfachen Zustand verfällt oder nicht. Und das haben wir versucht zu messen mit chaostheoretischen Methoden. und haben versucht, das zu prognostizieren.
Aber dann haben Sie doch irgendwann für sich entschieden, diese wissenschaftliche Linie ist es nicht, sondern Sie gehen Richtung Journalismus. Was hat Sie da bewegt?
Das war umgekehrt verrückterweise. Ich wollte Journalist werden. Ich habe auch eine Journalistenschule vorher absolviert und dachte dann, so mit meinem abendländischen Bildungsideal, ich muss jetzt aber noch irgendwas völlig anderes studieren und nicht nur einfach immer nur über Medien Bescheid wissen, sondern irgendwas Profundes, was jetzt nicht jeder kennt. Und kam dann auf Physik. Physik hat mich immer, ich wollte eigentlich immer Physik und Philosophie studieren. Habe dann angefangen, Physik und Philosophie zu studieren. Und habe aber nur das Physikstudium ernsthaft beendet, weil es irgendwann tatsächlich mit Arbeit und allem ein bisschen zu viel wurde.
Und die Philosophie? Was hat Sie da gereizt?
Ich wollte eigentlich...
Tod? Also, Leben?
Einsamkeit? Ja.
Liebe?
Was alles im Innersten zusammenhält. Und,
also doch Theologie eigentlich.
Ja, ja. Mein Ansatz war halt, die moderne Form der Philosophie ist die Physik, also die Grundlagen, die Grundfragen bekäme ich schon im Philosophiestudium mit, aber die Antworten fände ich eher in der Physik. Das war so ein bisschen verkopft. Ja. Hat dann auch nur ganz gegen Ende mal funktioniert, dass sich das irgendwie zusammenführen ließ. Habe mir das, glaube ich, ein bisschen wolkiger vorgestellt, aber als ordentlicher Mensch habe ich dann ein ordentliches Physikdiplom gemacht. War dann auch sehr glücklich in dieser Diplomarbeit. Also ich habe da wirklich die Kurve gekriegt zu etwas, was mich brennend interessiert. Und das war toll.
Aber trotzdem wieder zurück in Journalismus dann.
Genau, ich hatte sozusagen den, ich hätte da jetzt auch vielleicht, wenn ich hätte da wahrscheinlich auch promovieren können und weiter in der Wissenschaft bleiben. Aber letztlich bin ich mit größerer Leidenschaft Journalist.
Was ist es, was Sie da reizt? Wirklich?
Ich glaube, dass das Muster ist, also was mich interessiert, ist, die Welt zu beschreiben. Das ist das, was mich lange fasziniert hat. Also Dinge zu verstehen und die dann weiterzugeben. Und das, ob das jetzt Physik ist, Philosophie oder eben klassischer Journalismus. Man arbeitet sich in Dinge ein, versucht, die zu durchdringen und die zu erzählen. Und das ist ja ein sehr, ich sag mal, verrücktes Berufsbild, ein sehr luxuriöses Berufsbild. Man darf sich ständig mit neuen Dingen beschäftigen und die weitertragen. Und was Tolleres gibt es nicht, würde ich sagen, bis heute.
Aber wie viel von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, gehört noch zu Ihrem Arbeitsalltag? Ich könnte mir vorstellen, dass die Rolle des Chefredakteurs zu ziemlich erheblichen Teilen die Rolle eines Managers ist, oder?
Das stimmt. Ich erzähle heute keine Geschichten mehr. Und ich vermisse es eigentlich auch nicht wirklich. Das Zweite, was das Interesse, was ich sozusagen, als ich dann Journalist war, ergeben hat, relativ schnell ist, mich hat halt immer das Digitale sehr interessiert, schon sehr, sehr lange. Und plötzlich stellten sich so medienarchitektonische Fragen. Wie geht denn das alles weiter? Wie sieht denn eine Tageszeitung im Internet aus und so Zeug? Oder brauchen wir das überhaupt? Muss das ganz anders aussehen? Mit den Fragen war ich relativ jung schon dann konfrontiert und habe versucht, darüber nachzudenken. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich halt auch davon ein bisschen wegentwickelt und eher zu so komischen strategischen Fragen hinentwickelt habe, die mich bis heute fesseln. Irgendwie ist das auch ein bisschen Physik, aber eben eine ganz andere Form.
Ja. Wenn man heute so ins Netz guckt, dann ist man sich ja gar nicht mehr sicher, ob es mehr Menschen gibt, die journalistisch, publizistisch tätig sind und Dinge beschreiben, das Instrument Journalismus benutzen, so wie Sie es vorhin skizziert haben, oder ob nicht noch viel mehr Menschen über den Journalismus selbst nachdenken. Man hat das Gefühl, es wimmelt von Consultants, von Experten, die sich da irgendwie auskennen in diesem Thema. Alle haben eine Meinung dazu, aber so richtig durchblicken, glaube ich, gelingt keinem. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ich meine, das ist eine grobe Frage, aber ist auch, glaube ich, eine drängende Frage. Ist es gerade katastrophal, weil die Umsätze rückläufig sind in vielen Bereichen, vielleicht nicht bei Ihnen im Haus, die Zahl der Zeitungen sinkt, die Verlage sind in Not, die USA und so weiter, oder es ist einfach eine super spannende Zeit gerade, weil was losgeht, weil was neu anfängt, weil es sich verändert?
Also katastrophal ist es nicht. Es ist nicht schön immer. Also es gibt viele Medienhäuser sind sozusagen selbst zu Produzenten ihrer eigenen Nachrichten geworden, sozusagen, also Nachrichten über sich selbst. Was ein bisschen unschön ist, was eigentlich anders sein sollte. Also ich will nicht jeden Tag lesen, was jetzt beim Spiegel gerade wieder los ist, sondern ich möchte vom Spiegel gern verdammt guten Journalismus haben. Alles andere sollte mich eigentlich nicht interessieren, wenn es gut läuft. Da sieht man schon, also wir beschäftigen uns sehr mit uns, aber auch, weil wir selbst sozusagen zu unserer eigenen Nachricht geworden sind. Es ist aber auch, das ist der unschöne Teil, aber es ist auch natürlich interessanter als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war alles sehr etabliert und klar und eingespielt seit wiederum vielen Jahrzehnten. Heute sind alle Fragen offen und das ist natürlich die spannendere Zeit. Das Unangenehme daran ist, dass man die Antwort nicht findet. Jedenfalls nicht die eine Antwort. Meiner Ansicht nach gibt es die eine Antwort auch nicht auf die Frage, wie funktioniert eigentlich Journalismus vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren? Wie finanzieren wir das? Ja, die Printerlöse sinken in vielen Häusern, also im großen Durchschnitt sinken die eher. Also dieser gedruckte Anzeigenmarkt wird kleiner. Immer mehr Tageszeitungen im Ausland noch stärker als in Deutschland kommen in die Bredouille, müssen geschlossen werden. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt völlig neue Formen von Medien, über die vor 5 oder 10 Jahren noch keiner nachgedacht hat. Und plötzlich sind sie da. Und das ist natürlich toll.
Zum Beispiel?
Na, wer hätte gedacht, dass ein Ding wie Facebook mal 1 Milliarde Leute umfassen kann? Ich glaube, den meisten, mir auch, ist nicht klar, wie das eigentlich funktioniert. Das ist völlig unklar. Ich glaube auch, dass das Mark Zuckerberg nicht klar ist, was er da erschaffen hat. Es ist so faszinierend, das zu beobachten. Es ist dann für mich besonders faszinierend. Ich habe zum Beispiel einen Bruder, der in einem völlig anderen, der ist sozusagen da, wo ich geboren bin, in Baden, gibt es viele Mittelständler, die, ich sag mal, Dinge für den ICE produzieren und so, und in so einem Bereich ist der tätig, ist natürlich in einer völlig anderen Welt. Auch meine Schwester ist in einer völlig anderen Welt. Dadurch, dass wir auf Facebook befreundet sind, habe ich plötzlich Einblick in andere Blasen, in die ich sonst nicht reinkomme und sehe, es gibt dort offensichtlich mehr als ein Universum, nämlich meins. Und Facebook spielt mir die ganze Zeit ein Universum vor, von dem ich glaube, es umfasst alles, ist aber nur ein winziger Ausschnitt von dem, was da sonst noch passiert. Und das ist toll, das ist total faszinierend, wie man es schafft, ganz viele Universen in einem Universum zu haben.
Es gibt ja auch diejenigen, so David Gelernt aus den USA beispielsweise, ist so einer dieser Vertreter, die sagen, naja, wunderbar, jeder hat so seine eigene Newswelt um sich herum, die News mischen sich aus Washington Post, Zeit Online und die Infos von der Schwester, dem Bruder, dem Sohn, der Mutter. Aber diese alte Idee von Öffentlichkeit, die letzten, na, Pi mal Daumen, 200 Jahre hier so verhandelt wurde, 100 Jahre, dass eben da eine irgendwie geartete Öffentlichkeit ist, wo wir alle dranhängen. Diese viel bemühte Tagesschau-Öffentlichkeit, die geht gerade flöten, Filterbubble, alle stecken so einem eigenen Ding drin. Ist das eine der großen Herausforderungen für den Journalismus? Gerade wenn man so ein Produkt macht wie Zeit Online, zu sagen, naja, also wir wissen schon, irgendwie müssen wir in die einzelnen Blasen rein, aber wir haben auch ein integriertes Produkt. Mhm. Und diese Spannung dazwischen, ist das so eines der großen Dinger, mit dem Sie sich beschäftigen müssen?
Mhm. Ja, also wir sind sozusagen das Gegengift gegen die Filterbubble, wenn man so will. So betrachten wir uns natürlich ein bisschen. Also wir machen nicht immer nur das, was eine kleine Gruppe von Menschen jetzt vielleicht toll findet, sondern wir versuchen, unsere Version der Welt darzustellen und zu sagen, was wir glauben, was heute wichtig ist. Und werden eben hoffentlich nicht komplett weggefiltert. De facto natürlich schon. Also viele unserer Leser erreichen uns nicht dadurch, dass sie ausschließlich unsere Homepage jeden Tag auf. Und wir sind da relativ stark, also wir haben eine sehr starke Homepage. Viele kommen über die Homepage und fragen direkt, was macht Zeit Online gerade, was ist denen wichtig, was ist deren Einordnung zu bestimmten Themen. Es gibt aber eben Leute, die, also wir hatten neulich, kann ich nicht sagen, einen hochrangigen Regierungsvertreter bei uns zur Zeitkritik und der erzählte, wie er uns nutzt. Er sagt, er nutzt uns hauptsächlich über Facebook und Twitter. Also er kommt gar nicht mehr so und ist dann sehr oft bei uns. Wir werden sehr, sehr, sehr oft geshared. Warum auch immer das so ist, wir profitieren da überproportional davon, dass es Twitter und Facebook gibt. Wir haben eine der höchsten Twitter-Follower-Zahlen von Medien in Deutschland. Und das ist halt so. Es kommen Leute, die sozusagen nicht wissen, dass es oder nicht wahrnehmen, was wir gerade insgesamt machen, aber dann immer wieder auf kleine Teile von uns stoßen und natürlich genau über die ihre Freunde gerade scheren. Und diese Blase ist natürlich eine, mit der wir uns auch beschäftigen müssen. Die Frage, die wir uns nämlich stellen, ist, wie kriegen wir die, wenn sie schon mal da sind, dazu, vielleicht die anderen Sachen auch wahrzunehmen.
Was sind da die Tricks?
Die einfachsten Tricks sind, Winkelemente zu schaffen, die sagen, guck mal, was es noch Tolles zu diesem und anderen Themen gibt. Das ist sozusagen, das ist Stand der aktuellen Forschung, was kann man da noch machen? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich lese den Economist sehr gern, auch wenn die online jetzt nicht so viel Wumms haben, wie sie das in ihrer Print- und Digitalausgabe, der wöchentlich erscheinen haben. Aber die haben zum Beispiel einen neuen Trick, den ich so noch gar nicht gesehen habe. Ich habe über Twitter einen Economist-Artikel gelesen und dann kann man ja so ganz gemütlich mit dem Daumen auf dem iPhone nach unten scrollen. Und das machen die auch nur auf dem iPhone und dann scrollt man und scrollt man. Und dann kommt der nächste Artikel und der nächste und am Schluss sagt das Ding so, jetzt hast du den gesamten Economist durchgeblättert. Ohne, dass ich die Seite verlassen habe. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja. Das Lazy oder Infinite Scroll fand ich ganz klug.
Ja. Sind so 3,50 Meter lang die Seite oder so.
Ja.
Wir sprechen über Herausforderungen im Journalismus. Das eine ist eben dieses Thema so Filterbubble, die eigene Plattform, wie verhalten die sich zueinander? Ist ja auch so, allem Anschein nach, dass Inhalt und Technologie in eine ganz neue Beziehung eingegangen sind in den letzten Jahren, oder? Vor 20, 30 Jahren war das so, vermute ich jetzt mal, da haben die bei der Süddeutschen gesessen oder bei der Zeit in der Chefredaktion so, okay, wir haben jetzt ein Interview mit dem Kanzler damals, Helmut Kohl vielleicht, ist 5 Meter lang, die bei der FAZ haben, das ist 7 Meter lang, ist ja kacke für uns, ja. Was macht man jetzt? Jetzt ist es doch ganz anders anscheinend. Jetzt hat man diese Herausforderung, die redaktionellen Herausforderungen, aber eben auch diese technologiegetriebenen Herausforderungen. Ja, sind wir auf allen Plattformen präsent? Machen wir jetzt da eine App oder nicht? Machen wir da eine Digitalausgabe oder nicht? Also wie verhält sich das zueinander? Ist das auch an den Stellen beispielsweise in so einer Redaktion sichtbar, dass sie eben dann da auch Technologen, also Programmierer sitzen haben im Newsroom? Wie organisieren Sie dieses Verhältnis Technologie-Inhalt?
Interessante Frage, weil wir es gerade umgebaut haben und mitten in so einem Umstrukturierungsprozess sind. Ich kam ja, bevor ich jetzt den Job angetreten habe, eine der Dinge, die ich zwischen meiner letzten Chefredaktion und dieser gemacht habe, war
bei Fokus Online.
Ich habe ein Startup gehabt, da habe ich hauptsächlich Entwickler um mich gehabt und habe da ein paar Sachen gelernt, die ich jetzt gerade versuche, in den Redaktionsbetrieb zu integrieren. Software wird ja heute nicht mehr so entwickelt wie vor 10 Jahren, sondern die meisten oder ganz viele versuchen, verschiedene Geschmacksrichtungen einer sogenannten agilen Entwicklung zu haben. Das heißt, man sagt nicht mehr, hier ist der Masterplan, hier ist der Forderungskatalog für die Entwickler und der ist jetzt in einem Jahr umzusetzen, sondern man robbt sich so in 1 oder 2 Wochen Rhythmen hin. Ja, selbst Windows wird inzwischen meines Wissens jedenfalls agil entwickelt. Das heißt, es gibt so 2-Wochen-Rhythmen. Man trifft sich wieder, zeigt sich, was man geschafft hat und sagt, geht das in die richtige Richtung, geht wieder auseinander und entwickelt weiter. Man weiß gar nicht so genau, man hat schon ein Ziel vor Augen, aber wie man da jetzt genau hinkommt, ist völlig unklar. Es gibt nicht mehr diese völlig durchspezifizierten Pflichten und Lastenhefte, die es früher gab. Was wir jetzt versuchen ist, das mit unserem Redaktionsbetrieb und der Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote zu verknüpfen. Was schon toll ist, was immer schon so war, bei uns sitzen die Entwickler auch im Newsroom. Also es gibt ein Programmierer-Team. Wir haben 2 Standorte, einen großen in Berlin, einen kleineren in Hamburg. Und da sitzen jeweils die Entwickler mit drin und reden mit uns. Und wir können relativ schnell sozusagen über den Tisch rufen, sag mal, guck mal, was können wir denn da machen? Und das stört uns schon die ganze Zeit. Habt ihr eine Idee oder so? Und wir versuchen jetzt tatsächlich auch Zeit Online nicht mehr mit so einem großen Bums, Wumms weiterzuentwickeln, wie man das früher gemacht hat. Also jetzt Relaunch, Achtung, der Schalter wird umgelegt.
Ja, alle festhalten.
Jetzt, oh Gott, hoffentlich sind die User noch da, erschrecken die nicht, sondern wir ändern alle 2 Wochen irgendwas Kleines. Und wenn wir das ein Jahr gemacht haben, haben wir heimlich doch so eine Art Relaunch gemacht. Aber man macht es eben nicht mehr mit so einem, man macht es so iterativ. Und das versuchen wir jetzt gerade, fangen gerade damit an, die neuen Projekte, die wir machen, so zu zerlegen in so kleine Projekte. Und ich bin ganz gespannt. Also es sieht ganz gut aus. Ich glaube, es funktioniert.
Ist vielleicht jetzt ein bisschen nerdig für den einen oder anderen Hörer, aber trotzdem vielleicht nicht ganz unwichtig, gerade bei dieser Stelle. Wie ist denn das eigentlich? Da gibt es ein Redaktionssystem, auf dem Zeit Online läuft und da werden dann andere Systeme angedockt. Also bleiben wir mal in der Open-Source-Welt, tun wir mal so, als wenn es jetzt auf Drupal laufen würde und jetzt docken sie da irgendwo WordPress an und so ein Script-Live-Block docken sie noch an oder irgendwas von SourceFabric oder so, oder wie geht das? Das heißt, das ist IT-Architektur, die da im Hintergrund läuft.
Ja, genau, so ist es. Einige Namen sind schon gefallen, haben wir alles. Und gibt halt noch ein großes Redaktionssystem, das wir aber auch selber, das ist auf einer Open-Source-Basis, aber inzwischen halt jahrelang ausgebaut, weiterentwickelt, für uns angepasst. Der Code ist auch wieder Open Source, also kann sich jeder auch anschauen. Aber das ist sozusagen Teil eigentlich des normalen Redaktions. Also das ist auch verrückt im Online-Journalismus. Man erfindet ja sozusagen seine eigene Druckmaschine ständig neu. Und wäre für einen Printjournalisten jetzt zum Beispiel nicht so, der beschäftigt sich jetzt nicht mit 4-Farbdruck oder so. Das müssen wir machen. Das machen wir auch gerne. Das ist natürlich ein auch sehr spannender Teil des Berufs.
Bleiben wir mal bei dem Thema Herausforderung. Das eine sind sozusagen diese externen Herausforderungen. Wir haben einen Markt, der sich verändert. Wir haben Konkurrenten wie Facebook. Wir haben Technologie, die da treibt. Man ist dann auch nie ganz sicher, wer ist eigentlich hier Treiber, wer ist Getriebener. Jetzt sind Sie an einem Haus tätig, in dem es eine Print- und eine Online-Redaktion gibt. Wenn Sie Ihrem Kollegen Giovanni Di Lorenzo sowas erzählen, dass Sie da IT-Architektur haben und dass Sie überlegen, so ein System zu integrieren, versteht der das eigentlich? Interessiert den das? Oder sagt der, nee, du, ich mache hier Journalismus, ich mache jetzt hier übernächste Woche das große Steinbrück-Interview, mir ganz egal, was da für Herausforderungen auf eurem Markt los ist.
Ich glaube, es interessiert ihn sehr. Natürlich ist der Fokus ein anderer. Wie gesagt, die Zeitdruckausgabe muss nicht ihre Druckmaschine ständig justieren. Weil die Entwicklung der Technik in dem Bereich einfach nicht so stürmisch ist, dass man sich damit grundsätzlich ständig beschäftigen müsste. Aber da wir ja auch immer enger zusammenarbeiten und diese Welten auch immer enger zusammenwachsen, gibt es, glaube ich, ein zunehmendes Interesse bei allen Printredaktionen. Also beobachte ich so. Und insbesondere bei der Zeit, darf ich das, glaube ich, sagen, gibt es ein hohes Interesse, wie wir klug zusammenarbeiten, was sich bei uns gerade entwickelt. Wir sitzen ja auch fast wöchentlich zusammen. Und da geht es tatsächlich auch um solche strategischen Dinge.
Ja. Gibt es in 10 Jahren noch eine Chefredaktion Print und eine Online separat?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird aber immer, also angenommen, es verändert sich nicht die Erscheinungsweise von Print jetzt zum Beispiel, dann macht es immer Sinn, bestimmte Dinge zu entkoppeln. Wir sind ja sozusagen ein minutenaktuelles Medium und die Zeit erscheint einmal die Woche. Das heißt, es gibt vom Jobprofil tatsächlich Unterschiede, die dem Rhythmus geschuldet sind. Wenn ich eine Woche lang oder viele Tage oder auch mal Wochen Zeit habe, ein Thema zu bewerten, zu recherchieren und auch weiß, ich arbeite auf einen gewissen Drucktermin hin, arbeite ich völlig anders als jemand, der weiß, ich kann jede Minute erscheinen. Ich kann jetzt zwar 2 Wochen dran arbeiten, aber wenn ich will, geht es halt online. Mhm. Und das führt auch zu einer anderen Form von Journalismus. Man im einen Fall mit Drucktermin und Wochenerscheinungsweise denkt man eher in die nächste Woche, weil man natürlich weiß, dass bestimmte Dinge, wenn das Ding auf dem Markt ist, schon wieder sich weiterentwickelt haben. Man versucht also eher zu antizipieren, was passiert. Online lebt sehr stark natürlich im Jetzt. Also wir haben eine gewisse Verpflichtung zur Echtzeit. Und das wiederum beeinflusst die Art von Journalismus, die wir da betreiben. Ein bisschen zumindest.
Was heißt das eigentlich für Ihr Team, wenn Sie so stark innovationsorientiert arbeiten müssen, um präsent zu bleiben? Heißt das für die Leute auch, dass Sie sich permanent an neue Systeme gewöhnen müssen oder permanent also anders gefragt, vielleicht etwas klarer gefragt. Wie organisiert man in so einer großen Redaktion Innovation? Gibt es ein kleines Lab, wo dann 5 Leute sitzen, einer aus der Grafik, einer aus der Redaktion, einer aus der Programmierung? Und die kommen dann zum Joe Fix zusammen? Oder sind dann sozusagen Lab-Projekte sowas wie dieses Tour de France-Team, wo man was ausprobiert? Und dann muss man ja auch diesen Know-how-Transfer organisieren in die ganzen Abteilungen. Wie machen Sie das?
Indem wir alle auf einem Haufen sitzen. Ja, das ist schon sehr besonders. Also
der Newsroom.
Also wir haben einfach einen Ort, an dem alle sind. Und dort können Ideen entstehen und wir strukturieren das natürlich durch irgendwelche Showfix und Meetings und so, aber das Geheimnis liegt, glaube ich, wirklich, dass wir alle auf einem Haufen sind. Ich kann schnell mal rübergehen und sagen, sagt, oder jemand kommt zu mir und sagt, sag mal, hast du das gesehen? Wollen wir das nicht auch haben? Ist das nicht toll? Und wir sitzen dann wirklich in Runden zusammen, wo tatsächlich die Mischung relativ wild ist und überlegen, wie wir uns solchen Dingen nähern. Und Das ist es schon. Was wir versuchen, ist dabei möglichst auch flexibel zu sein, was die Zeiten betrifft. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren ganzen Redaktionsbetrieb auch ein bisschen umgestellt und arbeiten anders, als jetzt eine Tageszeitung arbeiten würde. Wir versuchen sehr kurze, große Runden zu haben und sehr viele kleine Runden, in denen dann spezifische Themen bearbeitet werden. Bei uns heißen die Themeninseln. Und jeder kann so eine Themeninsel einberufen. Also wenn ich jetzt die Idee hätte, verdammt, wir müssen doch unbedingt noch was zum Thema vegane Ernährung machen. Wir wollen eine große Serie machen. Dann schreibe ich eine Mail, lass uns doch in 10 Minuten oder morgen mal treffen in dem und dem Raum. Und wir reden mal mit allen Interessierten und vielleicht den Fachleuten darüber, wie wir das auf die Beine stellen können. Und das ist eine sehr ad hoc-artige Struktur, die zum Teil tatsächlich auch wieder der Technologiebranche entlehnt ist. Also es gibt Startups, die so arbeiten. Und hinterher gibt es ein Protokoll an alle per Mail. Und jeder ist sozusagen immer auf dem Stand, ohne ständig präsent sein zu müssen, weil das führt dazu, dass man überhaupt nicht mehr dazu kommt, sozusagen im Strom zu bleiben, sondern sich über Stunden dann in irgendwelchen Sitzungen befindet, die einen eigentlich nicht interessieren oder tangieren.
Ja, kommt dann völlig fertig nach Hause abends. Jetzt hat man den Eindruck, wenn man sich so die Süddeutsche anguckt, Zeit Online, auch Spiegel Online, dass die Innovation tatsächlich da auch wirklich sichtbar wird, dass es eben das, was Sie so beschreiben, Work in Progress ist, sowohl technologisch als auch inhaltlich sehr prozessual orientiert. Es gibt auf der anderen Seite diese große öffentlich-rechtliche Welt. Wir sitzen hier in so einem öffentlich-rechtlichen Radio rum, die Radio Wissen, junges Programm, junges Publikum, es gibt viele andere Angebote. Wenn man Sie jetzt fragen würde, so Herr Wegner, Sie sind doch auch erfahren, ja, was sind so Ihre 2, 3 Ratschläge für diese großen linearen Programmanbieter? Alles so weiter wie bisher? Schuster, bleib bei deinem Leisten, mach schön Fernsehen oder mach Radio, oder müssen die irgendwie sich ganz neu erfinden? Was glauben Sie?
Oh Gott, das ist eine große Frage. 10.000
Dollar Frage, ne?
Ja, das ist vor allem so eine, die ist ja auf, oh Gott, hoffentlich. Also,
wir haben noch 10 Minuten, ich würde kurz rausgehen, lass ihn in Ruhe hier mal eine Antwort suchen.
Ich sag mal hier was grundsätzlich. Naja, ich habe mir abgewöhnt, anderen Leuten Ratschläge zu geben, weil ich weiß, wenn man in dem System ist, stellt sich alles ein bisschen anders dar. Davon mal abgesehen, von außen betrachtet, aus meiner kleinen Welt, ist es schon faszinierend, mit welchen Ressourcen und welchem Aufwand öffentlich-rechtliche Medien das tun, was sie da sehr gut tun. Und die Frage ist, wenn man sie heute, also vielleicht ist das die Frage, wenn man es heute nochmal machen müsste, wie würde man es denn machen? Ja, würde man wieder dieses Funkhaus, in dem wir jetzt sitzen, mit seinen wunderbaren holzvertäfelten Wänden, würde man das nochmal machen? Oder würde man das nicht völlig anders organisieren? Ja, würde man nicht viel, so wie ich es gerade für uns beschrieben habe, viele kleine Teams haben, müssen die sich eigentlich ständig treffen? Und wenn ja, zu welchem Zweck brauchen die die Verwaltung, die sie jetzt haben, oder lässt sich das nicht einfacher machen? Ne? Also können wir uns nicht viel stärker auf Journalismus konzentrieren?
Brauchst du natürlich richtig den Rundfunk, würde ich mal eher fragen, oder?
Es ist auch so eine Frage, die man sich stellen kann.
Weil ich meine, der Rundfunk ist ja eine Idee aus dem letzten Jahrhundert, in der Form vielleicht auch gar nicht mehr so exklusiv.
Braucht man, ich glaube, ich würde nicht die Frage stellen, braucht man das grundsätzlich? Es gibt eine gewisse Historie, aus der das entstanden ist, und es gab gute Gründe und gibt gute Gründe, dass es den gibt. Die Frage ist, ob es ihn in dieser Opulenz und Ausprägung geben muss. Also brauchen wir so und so viel Anstalten oder kann man das vielleicht ein bisschen anders organisieren und viel mehr Geld in Journalismus und andere Dinge stecken? Auch die Frage danach, inwieweit ist die Quote relevant, die wird ja gern gestellt, aber die halte ich auch für relevant. Dafür bin ich andererseits eher ein Verfechter davon, wenn wir das schon haben und wir produzieren da diese fantastischen Inhalte, warum sind die zum Beispiel, da bin ich sozusagen konträr zu allen Verlegern, warum sind diese Inhalte nicht für immer, die haben wir ja bezahlt, ja, warum sind die nicht für alle verfügbar?
Stichwort die Publikation.
Das finde ich weird, das finde ich total verrückt.
Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen diesen Staatssekretär Marc-Jan Eumann, der die Idee hatte, so eine Stiftung ins Leben zu rufen, die Zeitung bezahlen soll in Zukunft. Eventuell aus GZ oder Rundfunkbeitragsgeldern. Was halten Sie davon?
Ach, vor sowas habe ich Angst. Also jetzt haben wir gerade das hohe Lied auf die Öffentlich-Rechtlichen gesungen. Ich glaube, man bräuchte jetzt nicht noch mehr, ich sag mal, volksfinanzierte Medien in diesem Sinne. Also ich bin ein Fan davon, dass Journalismus sich auf alle möglichen Weisen finanziert und nicht von einer Art komplett abhängig ist. Man sieht, also oder quasi sich in eine sehr starke Abhängigkeit begibt. Kann man bei, weiß ich nicht, französischen Tageszeitungen beobachten, wo die Presselandschaft ein bisschen anders ist, wo bestimmter Journalismus einfach seltener ist, weil die so ein bisschen am Tropf des Staates zum Teil hängen.
Na gut, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja das Gebot der Staatsferne. Wie das dann praktiziert wird, ist eine andere Frage. Den Aufsichtsgremien, ja. Stichwort Bänder und so
hier beim ZDF. Das ist kompliziert und oft bestimmte radikale Dinge werden einfach nicht passieren, wenn man so einem gewissen Konsens doch unterworfen ist. Ich bin aber
zum Beispiel.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Das hätten auch die Öffentlichen, also wir, muss man vielleicht erklären, wir haben kürzlich hatten wir Zugriff auf eine sehr umfassende Dokumentation aller geheimen Akten, die dem Drohnenuntersuchungsausschuss vorlagen. Also es war ein Teil davon, es gibt noch streng geheimere.
370 Aktenordner
372 genau. Digitalisierte Aktenordner mit bis zu, glaube ich, 900 Seiten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie die da reinpassen. Aber einer der Kollegen hatte einen Ordner, da waren 900 Seiten drin gescannt. So, und das haben wir durchgearbeitet. Und es hat jetzt nicht zu einem Ministerrücktritt geführt, weil wir herausgefunden haben, das ist auch unsere Pflicht in dem Fall. Dem Minister kann man jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorwerfen. Seinem Ministerium kann man sehr, sehr viel vorwerfen. Und haben die Struktur des Verteidigungsministeriums in dem Fall sehr, sehr kritisiert und konnten das auch sehr detailliert zeigen, wie verrückt das funktioniert. So eine Geschichte, glaube ich, hätten die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch produzieren können. Das ist jetzt nicht, diese Frage stelle ich mir nicht, aber es gibt immer, wenn es eine sehr eine Monokultur der Finanzierung gibt, je stärker die ist, gibt es immer Interessen, die plötzlich überwiegen. Das ist nicht gut. Das ist sehr luxuriös, so wie klassische Medien in Deutschland im Moment, also eine Tageszeitung im Moment funktioniert. Die hat ja im Grunde Tausende von Kunden, muss man sagen, also was jetzt die Finanzierung betrifft. Leute, die Anzeigen schalten zum Beispiel. Und es ist nicht ganz so dramatisch, wenn einer mal sagt, ich bin jetzt aber böse über den Bericht und wir stornieren alles. Ja?
Also das ist Google.
Google schaltet in Print-Anzeigen.
Aber online? Zwei Drittel, oder wie groß ist die Marktmacht mittlerweile?
Absolut. Ja? Wobei Google natürlich nicht Einfluss auf irgendeine Berichterstattung nimmt. Das ist wegen des Ökosystems, wie Reichweite im Internet funktioniert. Eine große Frage. Google versucht es ja immer sehr neutral darzustellen und sagen, wir sind nur ein Mittler, wir sind sozusagen wie eine Datenleitung. Ob das wirklich so ist, es gibt ein paar Beispiele, wo man sich das fragen kann, ob das wirklich so ist, aber im Großen und Ganzen trifft es sicherlich zu.
Ja. Wir haben nur noch 3 Minuten, ich habe trotzdem noch eine 100.000-Dollar-Frage jetzt auf den Lippen, die muss man natürlich stellen, auch wenn sie schon 1 Million Mal gestellt worden ist. Also, die Zeitungen, die Newsportale, was sagen sie nicht zur Zeit online, was ist es? Ein Newsportal, oder? Online-Infoportal, was ist das?
Ja, mir fehlen die Metaphern, wir suchen gerade nach einer. Wenn bitte gerne eine Mail an jochen.wegner@zeit.de. Im Moment benutze ich, wir sind so eine Art minutenaktuelle Wochenzeitung. Ja, das ist natürlich eine Paradoxie. Von der Wochenzeitung haben wir.
Ein bisschen ungriffig irgendwie.
Ja. Ich freue mich über Vorschläge. Wir haben sozusagen, wir versuchen die Tiefe eines Wochenmediums zu haben. Das ist etwas, womit Tageszeitungen auch früher immer geworben haben. Wir sind im Grunde schon eine Wochenzeitung.
Also sind so eine Zeitung, wie ein Raum funktioniert. Ja, oben ist sozusagen die Echtzeit und dann geht so, kann man in die Vertikale runter die Tiefe und die Länge finden.
Unser Idealbild ist, eines Tages wollen wir die Tiefe, die ein Wochenmedium erreichen kann mit seinen Ressourcen, einfach minütlich haben. Und das ist sozusagen die Metapher.
Diese minütlichen Wochenzeitungen, Zeitung, Tageszeitung, FAZ, Süddeutsche und so weiter, diese wichtigen Akteure in Sachen Öffentlichkeit, auch demokratietheoretisch wichtigen Akteure, die werden sich auf Dauer ohne sozusagen Subventionen halten können? Lässt sich Öffentlichkeit auf Dauer hier subventionieren, organisieren ohne Subventionen?
Ich bin mir fast sicher.
Das heißt, man muss versteckt auf Gedöns setzen, so Bücher, Reisen,
Gedöns ist das Stichwort, genau. Ja. Es werden sicher weniger werden, also die Landschaft wird ein bisschen